Ich freue mich, dass ich Ihnen den ersten Vortragenden unseres Symposiums vorstellen darf, Universitätsprofessor Dr. Franz Kolland. Professor Kolland zählt zu den führenden Altersforschern in Österreich. Bis 2019 war er Professor für Soziologie an der Universität in Wien. Seit 2019 lehrt er Gerontologie an der Karl-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems. Seit Juli 2018 ist er Leiter des Zentrums für Gerontologie und Gesundheitsforschung. Professor Kolland hat sich, oder sagen wir, ist wie kein anderer auch ein Kenner der ganzen Frage der generationenübergreifenden Forschung, Familie, Generationen, Gesundheitsförderung. Das war ein Forschungsschwerpunkt für ihn an der Universität Wien, an der Fakultät für Sozialwissenschaften für fast 10 Jahre. Professor Kolland ist Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie und der österreichischen Plattform für interdisziplinäre Altersfragen. Er war ein und ist ein gefragter Experte auch im Zusammenhang mit den jetzigen Maßnahmen und Auswirkungen der Corona-Epidemie, besonders auf die ältere Bevölkerung. Und wir freuen uns sehr auf seine Ausführungen zum Thema Lebensqualität und Lebenssinn in Alter und Krankheit. Wir freuen uns, Professor Kolland begrüßen zu dürfen.
Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Freue mich, hier in diesem Vortrag zu sein. Freue mich, mit Ihnen über die Lebensqualität im Alter zu sprechen. Ich glaube, wir können die Präsentation beginnen und würde, ich sehe diese noch nicht. Ah, da muss ich einmal draufdrücken. Ah, so ist es. Also, ich werde zunächst einmal ganz allgemein über Lebensqualität sprechen. Und also die Frage des Lebenssinns wird dann eher im hinteren Teil des Vortrags vorkommen. Aber gehen wir gleich in medias res und sage Ihnen, was die Fragen sind. Was ist Lebensqualität? Vielleicht eine neue Idee werde ich bringen für diejenigen, die sich schon mehr mit dieser Frage beschäftigt haben. Dann wird es um diese Einflussfaktoren auf die Lebensqualität gehen. Mir ein wichtiges Thema in diesem Kontext ist die Bewegung und selbstverständlich der Lebenssinn. Und dann werden wir sehen, es ist eine sehr weitreichende und umfassende Präsentation, die ich Ihnen bringen möchte, wird sich zeigen, ob wir dann auch noch über Zuwürde und Selbstbestimmung sprechen können. Also, was ist Lebensqualität? Die erste Frage, die man immer stellen könnte, hat das etwas mit Einkommen zu tun? Ist sie hoch, wenn ich ein hohes Einkommen habe? Im Alter ist es ja etwas geringer. Und hier gibt es dieses interessante Easterlin-Paradox, das uns zeigt, dass Einkommen nur bis zu einem bestimmten Grad glücklich macht. Also Easterlin hat ja seinerzeit gesagt, so bis 80.000 Dollar im Jahr, da steigt sozusagen die Glückskurve, die Lebenszufriedenheitskurve und dann ist es aber ziemlich vorbei. Also dann, und auch wenn man den Zeitverlauf anschaut, so wie hier auf der linken Seite, die Daten aus Deutschland, sehen Sie, dass die Einkommen sind gestiegen, aber die Lebenszufriedenheit als solches steigt dann ab einem gewissen Maß nicht mehr. Womit Lebensqualität jedenfalls zu tun hat, ist mit anderen Menschen. Wir vergleichen uns immer. Wir sehen uns nicht nur in Bezug auf uns selbst, sondern wir sehen uns auch in Bezug auf andere Menschen. Und man könnte jetzt sagen, Geld kann sehr wohl glücklich machen, aber nur dann, wenn man mehr hat als der Nachbar. Also man schaut immer so ein bisschen über den Zaun. Also Lebensqualität hat auch immer etwas mit dem über den Zaun schauen zu tun. Das hat nicht nur mit mir, sondern wie geht's so? Nicht drum haben wir ja auch heute in unserer Gesellschaft die Einfamilienhäuser mit dichten Tuyenhecken abgezäunt, sodass man nicht drüber schauen kann. Nicht? Das hat vielleicht damit zu tun. Also zu den Glücksvorstellungen in der Geschichte. Seneca, der sagt, nur wenn man sich selbst dafür hält, dann kann man letztendlich glücklich sein. Aristoteles, sehr das Vernunftselement, nicht? Also wer sich von der Rationalität leiten lässt, ist letztendlich hat eine höhere Lebensqualität. Und wir haben es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dass das sehr stark verwurzelt, nicht dieser Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück, sehr typisch für in der amerikanischen Gesellschaft, gehört zum Wesen des Menschen. Ganz allgemein könnte man sagen, das ist auch in der Einleitung, in der Einführung heute schon gekommen, ein vielschichtiges Konzept. Objektive, subjektive, immaterielle Aspekte, möchte das nicht weiter ausführen. Wir haben dann so Bilder dazu. Was ein interessantes, wenn man sozusagen schaut, wie Bilder zur Lebensqualität vermittelt werden, wer ist zufrieden, wer ist glücklich, da werden immer die Hände auseinandergegeben. Also es hat immer so das Gefühl, man nimmt etwas in den Arm, das spielt eine große Rolle, oder eine Blume oder ein vierblättriger Klee und so weiter. Wir haben heute als summa summarum drei Lebensqualitätskonzepte, ein altes, nämlich die objektiven Lebensbedingungen, die davon ausgeht, diese Konzeption, wenn man genügend Einkommen hat, entsprechende Bildung, sozusagen Gesundheit, dann ist die Lebensqualität hoch und man kann sie nach Alter, Geschlecht unterscheiden. Die Kritik ist, wie ich schon vorher angeführt, bei Easterlin, irgendwann ist das Einkommen nicht die zentrale Größe für die Zufriedenheit. Das zweite Konzept, das ist das heute sehr häufig verwendete, nämlich das subjektive Wohlbefinden, dass wir sagen, Lebensqualität hat etwas damit zu tun, wie sehr wir diese selbst, wie wir das einschätzen, wie wir unser Leben als solches einschätzen. Und da gibt es in Bezug auf das Alter schon die erste wichtige Erkenntnis, die ich Ihnen vermitteln möchte, dass wir folgenden Zusammenhang finden: je höher eigentlich das Alter ist und obwohl wir dort eine höhere Gesundheitsbelastung haben, haben wir gleichzeitig ein hohes Wohlbefinden. Also das nennt sich das Wohlbefindensparadox, also mehr Krankheiten im Alter und trotzdem nicht eine niedrigere Lebenszufriedenheit, sondern eine vergleichsweise hohe Stabilität erst im höchsten Lebensalter, aber dann wieder nicht bei den über 100-Jährigen, ändert sich das etwas. Und das neueste Konzept, das wir in der Lebensqualitätsforschung haben, ist nunmehr die funktionale Lebensqualität. Von Mike Martin, einem Schweizer Psychologen, in die Forschung eingeführt. Und er geht davon aus, dass sozusagen Lebensqualität aktiv vom Individuum in Wechselwirkung mit seiner Umwelt, seinem Kontext orchestriert wird. Es geht um die individuelle Funktionsfähigkeit und beruht auf einem WHO-Ansatz. Und in dem steht auch drinnen, was ja schon erstaunlich ist, Menschen haben das Recht, aber was auch die WHO dann sagt, die Verpflichtung, für die eigene Gesundheit zu sorgen. Also nicht wie im Wohlfahrtskonzept, wir liefern das an, sondern es ist etwas, was als solches so quasi das Individuum zu managen hat. Also die Lebensqualität ist dann hoch, wenn im Alter, wenn bei veränderter Ressourcenlage, Gesundheit geht ja etwas zurück, auch das Einkommen, aber dass sozusagen durch ein Management, ein individuelles Management, die eigenen Ziele hier stabilisiert werden. Also das ist sozusagen das, was wir da haben. Nun kommen wir zum Alter selbst. Was sind da Einflussfaktoren auf die Lebensqualität, die wir hier sehen? Zunächst einmal ein wichtiger Punkt, den wir auch momentan in der jetzigen gesellschaftlichen Situation sehr stark sehen, nämlich die Altersbilder. Welche Bilder haben wir? Wie sehen wir das Alter? Das bestimmt letztendlich auch den Menschen oder die Menschen, wie sie sich selbst sehen. Und Herbert Janik, ein Kärntner Psychologe, sagt, entscheidend sind die Bilder, die wir vom Alter haben. Viele Menschen, ältere Menschen, erwecken den Eindruck, als wären sie in einem Zug unterwegs, dem der Lokführer abhanden gekommen ist. Sie können die Reise nicht genießen und warten nur darauf, bis der Zug durch ein äußeres Ereignis zum Stillstand kommt. Eine etwas pessimistische und skeptische Sicht auf die Lebensqualität im Alter. Ich werde dann am Ende in Richtung der Diskussion zum Lebenssinn das wieder aufheben und sozusagen hier differenzieren. Also zu den Altersbildern. Wir haben solche Bilder wie alte Menschen wohnen in Pflegeheimen, alte Menschen wohnen primär, wenn sie zu Hause leben, mit ihren Kindern, und Menschen, die im Alter allein wohnen, vereinsamen rasch. Da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie irgendeinem dieser Punkte jetzt beim Zusehen, wenn Sie hier zugestimmt haben, dann liegen Sie grundfalsch, kann man sagen. Das sind alles Bilder, die als solches für das Alter nicht richtig sind, empirisch sozusagen widerlegt werden können. Die Abwertung des Alters, die wir in der Gesellschaft da und dort sehen, bezeichnen wir als Ageism. Also das ist so das Bild, ja, da kommt das Altenheim, auch muss man eine besondere Vorsichtsmaßnahme, und wenn man das so sieht, denkt man sich, also wenn man in diese Richtung geht, da muss man schon so ein Gedächtnis eingeschränkt oder was immer sein. Also eine sehr negative Sicht. Was erschwert letztendlich ein neues Altern? Weil es wird der Jugend ein absoluter Wert gegeben. Also der Jugendlichkeitskult in der Gesellschaft seit Beginn des 20. Jahrhunderts macht es den Menschen in der Lebensphase Alter immer wieder schwierig, hier eine sozusagen Zufriedenheit zu entwickeln. Wir werden aber gleich sehen, dass sie sich trotzdem sozusagen hier recht gut schlagen und eine hohe Zufriedenheit aufweisen. Also man muss sich ja gewissermaßen schämen, wenn man reifer und älter ist. Man muss immer jugendlich sein. Jugendlich heißt Jeans anhaben, dass die Kleidung wird von den Kindern ausgeborgt, nicht? Also nur nicht sozusagen ein anderes Bild hier vermitteln. Nicht? Der alte Mensch bekommt das Gefühl, etwas verloren zu haben. Und das schränkt letztendlich dieses positive Gefühl ein. Also was sehen wir? Wie Menschen in den Medien dargestellt werden, sehr oft der Rollator als Bild, so werden wir keine Lebensqualität, also werden wir die Zufriedenheit und das Wohlbefinden nicht ansteuern können, das ist nicht günstig. Es ist wesentlich günstiger, den Menschen sozusagen in einer anderen Position zu zeigen, doch das Gesicht zu zeigen, wo ist diese Person. Nur man sollte auch aufpassen, nicht? Also wenn Sie mit dem Rollator unterwegs sind, vielleicht mit der Geschwindigkeit, die Gefährdung wird aber eher in der Zukunft kommen, wenn der E-Rollator kommt, der dann angetrieben ist, elektrisch. Also da gibt es ja verschiedene Versuche und momentan wird der nicht in die Praxis umgesetzt, weil er etwas zu schnell ist. Also was ist die Antwort? Man könnte jetzt sagen, auf diese negativen Altersbilder, man könnte so quasi in Richtung noch stärkerer Jugendlichkeitsorientierung gehen, in Richtung Anti-Aging. Und tatsächlich sehen wir, wenn wir Umfragen machen, dass sich die meisten Menschen jünger fühlen, als sie tatsächlich nach dem Kalender sind. Also wir sehen hier die Mehrheit bei den 50- bis 59-Jährigen, 60- bis 69-Jährigen. Bei den 70- bis 79-Jährigen ist ein bisschen weniger, die sich jünger fühlen. Dann sterben die, sage ich einmal, die vielleicht nicht so zufriedenen, die Wisselsüchtigen, und ab 80 wird es dann wieder besser. Also alle, die hier sitzen und uns zuhören, kann ich Ihnen versprechen, so ab 80, 85 und dann noch einmal ab 100 wird Ihre Lebenszufriedenheit deutlich höher sein. Also wir haben hier gute Befunde, die das als solches belegen. Also alle wollen alt werden, niemand möchte alt werden, also gewünscht jünger sehen Sie, erst dann so ab 80 beginnt sich das zu ändern, also dieses Gefühl, jünger zu sein, ich sehe auch jünger aus. Also da ist eine deutliche Differenz zu dem, was wir so quasi nach dem Kalender sind. Ja, vielleicht gehe ich über diese drüber. Das hat ja dazu geführt, so dieser Holländer, der tatsächlich einen Antrag gestellt hat auf Verjüngung. Er hat gesagt, ich bin, glaube ich, 69 und ich möchte aber in meinem Pass 49 eingetragen bekommen. Weil ich fühle mich ja wie 49, da stehe ich an der Passkontrolle, ne, und dann sagt er, ich bin ja nur 49. Das ist aber nicht gelungen. Also es war wohl eher auf der Scherzseite angesiedelt. Aber die Angst vor dem Alter ist enorm. Wir nennen das Gerontophobie. Also man sieht sozusagen, wie Menschen sich verjüngern. Kim Basinger glatt gebügelt als solches, nicht? Und ein sehr schönes Zitat hier von Karl Lagerfeld über diese Jugendlichkeitsorientierung. Er sagt, es ist die einzige soziale Ungerechtigkeit, die es gibt. Nicht? Das ist erstaunlich von diesem Herrn, er hat das ja in seinen späten Lebensjahren gesagt, diese Aussage. Also, und wenn dieser Wunsch nach Jugendlichkeit stark ein gewisses Maß übersteigt, gibt es dafür auch inzwischen ein psychiatrisches Syndrom, und zwar nennt sich das Dorian Gray Syndrom. Nicht? Also die meisten von Ihnen haben ja Oscar Wilde gelesen und kennen auch sicher dieses Buch. Ja, der ist ja sozusagen ein Klassiker, den wir als solches haben. Also was betreiben wir, um diese Lebensqualität zu erreichen, um im Alter, es ist so wird eine zunehmende Distanz zum eigenen Alter hergestellt, und das geschieht auch etwa über Anti-Aging-Produkte. Ich möchte ja nur Sie einmal auffordern, selbst nachzudenken, wie viele solche Anti-Aging-Produkte sie in ihrer Badezimmer liegen haben. Ich würde gerne mal mit Ihnen darüber diskutieren, welche Creme sie da liegen haben, was sie da als solches haben. Es wird jedenfalls der eigene Körper nach einem gesellschaftlichen Ideal geformt, der ist sehr stark an dieser Jugendlichkeitsorientierung ausgerichtet. Nicht der, der sich vielleicht nicht ganz so hat formen lassen, könnte man sagen, er war mit 60 schier, ist mit 77 noch immer schier. Also jetzt sehr österreichisch ausgedrückt, obwohl dieses Bild, da ist ja alles gemacht worden, um sozusagen eine Beautification herzustellen. Nicht? Also muss man auch sagen, hat ja sehr saubere Drogen genommen. Also das war so ein Grund möglicherweise, dieses Leben auch im Alter hier letztendlich gewährleistet. Kommen wir zur Gesundheit. Das werden wir heute noch öfter diskutieren, dass wir im Alter ja Multimorbidität haben als solches, dass das Ziel sozusagen einer gesunden Lebenserwartung und einer hohen Lebensqualität darin besteht, so quasi diese Erkrankungen hinauszuschieben, also nicht die reale Krankheit, nicht, also wir haben hier jetzt die Sterblichkeit, wir haben hier die Morbidität und was man versucht, ist diese körperlichen Einschränkungen nach hinten zu schieben, sodass sie nicht den Einzelnen stark in seinem Alltag beeinträchtigen. Nicht? Das ist so die Absicht. Also es geht darum, dass wir was auch noch die Lebenserwartung beeinflusst, auch ein interessanter Gedanke eines deutschen Geriaters, dass die meisten Menschen ja nicht sozusagen an ihren Krankheiten sterben, sondern sozusagen an den Medizinern, weil wir sehr viele im Alter einnehmen. So, kommen wir zum subjektiven Wohlbefinden und beziehungsweise zu einem spezifischen Aspekt, den ich allen, die hier sind, praktisch mitgeben möchte. Bewegung ist ein zentrales Element einer hohen Lebensqualität im Alter. Es sind drei Elemente, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Das ist Bewegung, das ist kognitive Aktivität, also geistige Aktivität, und es ist Soziales. Es ist sozusagen Zusammengehörigkeit, soziale Beziehungen. So, zunächst einmal zur Bewegung. Die beeinflusst das subjektive Wohlbefinden sehr stark, senkt auch das Risiko an Demenz zu erkranken. Da gibt es noch eine wichtige Aussage von mir. Bitte bleiben Sie den ganzen Tag heute in dieser Veranstaltung. Das wird das Risiko, dass Sie dement werden, etwas senken, also etwa 10 Minuten später kommen. So könnte man heute sagen. Also sozusagen Bildung, Auseinandersetzung, geistige Auseinandersetzung verzögert Demenz. Nicht? Also gibt es sehr gute Studien, sehr viel Evidenz dazu. Also wie viele Schritte sind genug? Da kommt ja seit 1965 haben wir diese Geschichte mit den 10.000 Schritten, die auch die amerikanische Herzgesellschaft übernommen hat. Seitdem gibt es diese Geschichte mit diesen 10.000 Schritten, die man täglich machen kann. Und es gibt eine ganz neue Studie, die in einer amerikanischen Zeitschrift publiziert worden ist. Und wir sehen hier in dieser Kurve, wie sozusagen die Sterblichkeit, das Mortalitätsrisiko sinkt mit der Anzahl der Schritte und besonders günstig ist zwischen 4.000 und 8.000 Schritten. Also wenn Sie das in der Kurve anschauen, Sie sehen, wie sie nach unten geht, bei 4.000 sehr starker Abfall bis 8.000. Wenn Sie da darüber hinaus sind, die Zugewinne nicht mehr so groß. Und bis 4.000 Schritte braucht, also jetzt sage ich etwas, was sehr ungeschützt und in einem Vortragsraum kann man so etwas sagen, im Netz klingt das immer dann sehr, sehr, sozusagen doch sehr tief, wenn ich dann sage, ja, wenn Sie ganz wenige Schritte machen, dann könnte man auch gleich im Bett bleiben. Also, aber es gibt sozusagen auch diese Geschichte, wenn man da ständig unterwegs ist, dann vielleicht weiß man nicht mehr, wo diese Person als solches ist. Wir kommen zum Lebenssinn. Also da gibt es wirklich ein ausgezeichnetes Ergebnis, das auch sozusagen erst jüngst publiziert worden ist. Nicht in dieser Kaplan-Meier-Kurve sehen Sie sehr deutlich, jene Menschen, die einen Sinn im Leben sehen, also wir sprechen hier von alten Menschen, die das über verschiedenste Aktivitäten und so weiter abgedeckt und abgefragt wurde, desto sozusagen niedriger ist die Mortalität. Also Sinnlehre erhöht die Mortalität. Das wäre eigentlich mein zentraler Gedanke für meinen Vortrag. Den würde ich Ihnen gerne ins Stammbuch schreiben. Also Alter muss mit Sinn erfüllt werden. Und auch, und was sehr wichtig ist, es reicht nicht nur aus, dass wir aktiv sind, dass wir etwas tun, sondern dieses Tun muss mit Sinn entdeckt werden. Das heißt, es muss mit Sinn verknüpft sein. Nur einfach etwas zu tun, ist zu wenig. Also, dass Sie jetzt 10.000 Schritte gehen, mag wohl gut sein, kann vielleicht für Ihre Gesundheit eine gewisse Wirkung haben, aber Ihre Lebensqualität bestimmt es nicht, wenn Sie nicht gleichzeitig mit dieser Aktivität, ich weiß nicht, bestimmte Bäume sich anschauen, ein bestimmtes Interesse verfolgen oder das Gefühl haben, sozusagen mit sich und der Welt in eins zu sein oder was immer. Sonst wird es sozusagen solches nichts werden. Zur Lebenszufriedenheit im Lebensverlauf, was sehen wir hier? Die Frage ist immer, wie zufrieden sind Sie insgesamt? Und das schönste Ergebnis, was ich Ihnen heute aus der Empirie mitgeben kann, ist ein Forschungsergebnis, das von einem Ökonomie-Nobelpreisträger kommt, von Angus Deaton, der herausgefunden hat, also was Sie hier in dieser Kurve sehr schön sehen, Lebenszufriedenheit hoch in der Jugend, dann nimmt sie ab. Und es ist so, bei etwa 45, 50 ist die Lebenszufriedenheit am niedrigsten. Also es tun mir diejenigen, die hier sind und in diesem Alter sind, also es wird besser. Es wird eindeutig besser. Und wenn Sie die Kurve rechts hinauf sehen, also Lebenszufriedenheit steigt im Alter an, ist als solches, das ist zwar keine Längsschnittuntersuchung, aber man könnte sagen, das Leben beginnt eigentlich mit 50 und der wichtige Gedanke, with age comes happiness. Aber eine ganz rezente Untersuchung zeigt uns, dass das nicht überall auf der Welt so ist. Also diese Zusammenhänge dieser sogenannten U-shaped Lebenszufriedenheit, also hier dieser blaue Teil, das ist jener Teil, wo wir das sehen, also Menschen zuerst zufrieden, dann weniger und im Alter höhere Zufriedenheit und Sie sehen, dass auch Österreich hier dazugehört, währenddessen andere Länder wie in den USA gibt es sozusagen diese U-shaped Kurve nicht, also da ist sozusagen eher ein linearer Abfall als solches gegeben, also wir sehen hier, dass die Lebenszufriedenheit nicht in allen Ländern gleich ist. Auch ein interessantes Phänomen, dass sie von Kulturen beeinflusst wird, also was das Alter als solches anbelangt. Wäre interessant, das einmal genauer zu untersuchen, warum ist das so? Und da gibt es noch so diese immer wieder gestellte Frage, hat denn Kinderglück was mit dem Lebensglück zu tun? Naja, da muss ich Ihnen sagen, die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Also die Gründung einer Familie macht die Menschen nicht unbedingt zufriedener. Was wir schon wissen, ist sozusagen, dass die, wenn sie ein Kind bekommen, vor der Geburt und nach der Geburt sehr hohe Zufriedenheit, das Glück steigt stark an, aber sozusagen auf längere Sicht ist es dann nicht immer so gegeben. So, wir sind noch, was ich Ihnen auch noch anbieten kann, wie schaut es denn aus, wenn Sie 100 werden? Nicht? Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir 100 werden, ist ja für heute geborene Menschen steigt diese Wahrscheinlichkeit doch deutlich an. Und das, was lernen wir? Also sind diese über 100-Jährigen jene, die wenig Krankheiten haben? Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Also sie haben auch 4 Erkrankungen durchschnittlich aus einer dänischen 100-jährigen Studie. Sind sie kognitiv eingeschränkt? Ja, zum Teil. Also das ist auch gegeben. Aber was das wichtigste Element ist, 100-Jährige fühlen sich glücklich. Also Optimismus ist eine wesentliche Größe und hat eine große Bedeutung für eine hohe Lebensqualität im Alter. Also was ist die Schlussfolgerung? Gesundheitliche Veränderungen sind nicht sozusagen der zentrale Faktor für eine positive Lebensbewertung. Also da sind wir wieder bei der Ressourcenfrage. Es ist nicht dieser materielle Aspekt, sondern es sind hier viel stärker psychische Faktoren, es ist der Optimismus, der Sinn, den Menschen ihrem Leben geben, der letztendlich dann zu dieser Zufriedenheit führt. Also, was haben wir gesagt? Sind Sie als Zuschauer hier, als Zuhörer heute jung, sollten Sie eine höhere Lebenszufriedenheit haben, dann wird es ein bisschen ungünstiger sein. Bei den Älteren dürfte sie höher sein und für diejenigen, die das noch nicht ganz erreicht haben, kann ich das Versprechen abgeben. Über 100 steigt es erneut. Also versuchen Sie, in diese Richtung sich zu entwickeln. So, mein letzter Punkt ist sozusagen das Altern aus dieser, aus diesem Jugendwahn, aus dieser Jugendlichkeitsorientierung herauszuziehen und damit auch aus einer Perspektive herauszuziehen, wo man, was ich als besonders problematisch und in unserer Gesellschaft finde und auch als Spruch und als Bild völlig falsch finde, ist diese Überlegung, ich möchte fit in die Kiste. Das halte ich für einen völlig falschen Zugang zu unserem Leben, auch zu dem, was der Mensch in unserer Gegenwart als solches ist. Also sozusagen, ich werde gesund sterben oder sterben ist ja gar nicht mehr der Prozess, sondern ich falle gesund um und bin dann tot. Das halte ich für einen völlig falschen Zugang vor dem Hintergrund der Veränderungen, dieses Älterwerden viel stärker als eine Dividende zu verstehen und nicht als eine Last. Also für mich ist ja schon allein der Begriff demografischer Wandel ein Grausen, der ja sozusagen immer schon das Negative mitbringt. Also was ist für ein gelingendes Altern entscheidend? Dass wir nicht von einem fertigen Menschenbild ausgehen, sondern von einer Potenzialität, die das ganze Leben hindurch angetrieben, angereichert wird. Das Altern, und da beziehe ich mich auf den Philosophen Thomas Rentsch, den ich großartig finde mit diesem Gedanken, das Altern ist ein Werden zu sich selbst. Und dazu gehört auch bestimmte Einschränkungen, dazu gehören bestimmte Krankheiten, weil aus dem heraus ja Sorge entsteht und diese Sorgebeziehungen, die sind Teil unseres Werdens, ein Teil dieses Prozesses. Nicht? Das ist dieses Innewerden der Endlichkeit, auch das ein Verständnis, das neu überlegt werden muss, vor allem vor dem Hintergrund der Silicon Boys, die ja sozusagen ewig leben wollen. Also im Silicon Valley gibt es ja massive Anstrengungen, sozusagen das Lebensende aufzuheben. Nicht? Also etwas, was sozusagen dem menschlichen Leben doch an sich nicht zugehörig ist. Also das Werden ist von Fragilitäten beeinflusst. Das ist Teil der Conditio Humana, wir sind nicht immer fit und gesund, das ist nicht deins. Und dazu gehört auch das Annehmen dieser Fragilität. Und was sehr wichtig ist, daraus entsteht Verantwortung auch für andere. Wir leben nicht nur als Individuen, egoistische in einer Gesellschaft, sondern wir brauchen in dieser Fragilität den anderen. Und das macht auch das Soziale letztendlich aus. Und macht dann am Ende das aus, dass Menschen sich zufrieden fühlen. Und wir wissen aus allen unseren Forschungen in Bezug auf das Alter, dass dort die Lebensqualität sehr stark zurückgeht, wenn Menschen das Gefühl haben, nicht gebraucht zu werden. Also nicht von anderen gebraucht zu werden. Also die sehen dann keinen Sinn. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben auch ein Buch vor 2 Monaten herausgegeben mit dem Kollegen Dorner vom Public Health Institute zur gesundheitlichen Lebensqualität im Alter. In dem versuche ich, dieses Konzept des gelingenden Alterns auszuarbeiten. Das ist etwas, was nicht einfach passiert, sondern muss hergestellt werden. Da komme ich wieder auf meinen Begriff der funktionalen Lebensqualität zurück. Und ich greife auch wieder auf Herbert Janik zurück, der sozusagen hier das Alter eher als ein Geschehenlassen dargestellt hat, was ich für nicht zureichend halte, sondern es wichtig ist, hier das in die Hand zu nehmen. Also zur Lebenskunst im Alter gehört die Sorge um sich, aber nicht nur um sich, sondern auch immer um den anderen als solches. Nicht? Also das halte ich für wichtig. Bin gut in der Zeit, habe noch sozusagen dieses Ende. Ich möchte hier dieses Bild, das Rauchen ist jetzt ja nicht unbedingt das, was wir aus der Alternsforschung besonders forcieren würden und sagen würden, ja, das ist jetzt günstig, damit sie 100 werden. Aber es ist so das Spiel, also das, was sozusagen auch zum hohen Alter und auch insgesamt zur Lebenszufriedenheit, zur Lebensqualität dazugehört, ist eine gewisse Selbstironie. Nicht ist eine gewisse, sozusagen doch, so der Umgang mit Humor, der Umgang mit sich selber, auch sozusagen so eine Gelassenheit, auch das sind Aspekte, die wir hier nicht vergessen sollten. Und es gibt hier dieses wunderschöne Zitat von Geiger, in der er über seinen Vater schreibt, der ja an Demenz erkrankt ist. Das Leben ist ohne Probleme auch nicht leichter. Also es ist sozusagen die Herausforderung, die Frage des, wie der Stressbelastung, die ja positiv und negativ sein kann, also all dem aus dem Weg zu gehen, nicht Problemen jetzt aus dem Weg zu gehen, führt nicht zwangsläufig zu einem Lebensglück, führt vielleicht zu einer Ruhe, führt vielleicht zu dem, es war ja unlängst eine Sendung im Fernsehen zu den 90-jährigen Künstlern und da war unter anderem Renate Holm und die hat gesagt, Zufriedenheit interessiert sie gar nicht. Also wenn ich zufrieden wäre, wäre eigentlich mein Leben zu Ende. Dann würde ich einen Stillstand haben. Also von daher habe ich eine andere Orientierung, habe sozusagen eine Aktivitätsorientierung und es ist, darum ist ja auch der Begriff des Glücks oft im Zusammenhang mit der Lebensqualität ein zentraler Punkt. Gut, an dieser Stelle möchte ich meinen Vortrag beenden, bedanke mich bei Ihnen für Ihr Zuhören und auch für Ihre Nachsicht, für vielleicht manches Wort, das so ein bisschen in die Alltagssprache hineingerutscht ist, aber vielleicht konnte ich Sie auf diese Weise in diese halbe Stunde in diesem Vortrag halten. Bedanke mich vielmals für Ihr Zuhören und möchte mich vorderhand von Ihnen verabschieden. Nehmen Sie bitte den ganzen Tag an dieser Veranstaltung teil. Es wird Ihr Leben etwas verlängern und es wird Ihr Demenzrisiko leicht senken. Also das wäre sozusagen hier die Aussage an Sie. Danke vielmals noch einmal.